Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist sehr, 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 sehr schade, dass der große Ozean nicht so funktioniert wie eine Badewanne. Dann könnte man nämlich jetzt einfach den Stöpsel rausziehen, so blub. Und dann könnte man das sehen, was Wissenschaftler gerade so faszinierend finden, und zwar rund um die Gegend von Neuseeland. Also wenn das ganze Wasser abgeflossen wäre, dann könnte man Zealandia richtig gut sehen. Johannes Doppelt, heute Abend der Mann an meiner Seite. Habe ich es eigentlich richtig ausgesprochen? Sag mal, Zealandia, ne?
Ich glaube ja, also es ist die amerikanische Ausspracheweise Zealandia. Kannst du auch vielleicht Zealandia sagen dann auf Deutsch?
Auf jeden Fall irgendwas, eins von den beiden. Was Zealandia ist und warum nicht nur Wissenschaftler deswegen Schmetterlinge im Bauch haben, das erfahrt ihr in dieser Stunde. Schönen guten Abend wünschen wir euch. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist Donnerstagabend und es ist keine einfache Kiste. Es ist noch nicht mal klar, welche Regierungskoalition es geben wird. Aber die Bundeskanzlerin muss sich schon Gedanken darüber machen, wie die deutsche EU-Politik in Zukunft aussehen wird. Heute Abend beginnt der EU-Gipfel in Tallinn in Estland. Es ist der erste EU-Gipfel nach der Bundestagswahl. Die Staats- und Regierungschefs wollen dort über die Reformen sprechen, die für die EU geplant sind. Und für Angela Merkel wird das eben nicht ganz einfach, weil sie im Moment, naja, ich sag mal, politisch gelähmt ist, so ohne Regierung aktuell im Rücken. Wie die deutsche Europapolitik aussehen könnte, das können wir uns natürlich trotzdem angucken anhand der Wahlprogramme der Parteien, die wahrscheinlich eine Regierung bilden werden. Das mache ich zusammen mit unserem Korrespondenten in Berlin, Paul Vorreiter. Paul, Kanzlerin Merkel ist ja schon großer Fan der EU und sie will auch eher mehr als weniger EU. Wenn sie jetzt alleine entscheiden könnte, wie wäre dann ihr Plan?
Da würde sie, glaube ich, mit Frankreichs Staatspräsident Macron ziemlich weitgehend d'accord gehen. Nicht komplett, aber doch einige Sachen unterstützen. Er hat ja in seinem Plan vorgeschlagen, dass man einen Finanzminister für die Eurozone aufstellen soll und dass die Eurozone auch ein eigenes Budget bekommen soll. Da hat Merkel sich zumindest dem nicht widersetzt grundsätzlich, sondern gesagt, dass das Vorschläge wären, über die man sprechen könnte. Allerdings ist das Problem dann wohl doch eher bei der CSU, weil die ja dann doch deutlich skeptischer ist, was gerade diese Pläne von Macron angehen.
Wie groß sind denn da die Unterschiede zwischen der CDU und der CSU?
Also man muss vielleicht dazu sagen, Macron fordert ja vor allem auch bei den Bereichen Zuwanderung, Finanzen, mehr Kompetenzen irgendwie nach Europa. Und gerade das Thema Asyl zum Beispiel, er hat ja auch die Idee eines europäischen Asylamtes. Das heißt, dort würden dann quasi die Asylverfahren dann angeglichen werden. Ja, das ist natürlich ein Thema, das möchte die CSU lieber selber in der Hand haben. Und man darf auch nicht ganz vergessen, es gibt auch durchaus einige Euroskeptiker in der CSU. Und wenn man da dran denkt, dass Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, vor kurzem gefordert hat, dass langfristig alle EU-Länder auch den Euro bekommen sollen, dann kann man sehen, dass dort die Skepsis doch sehr groß ist.
Was ist mit der FDP? Die ist ja momentan am weitesten weg von der CDU in der Europapolitik.
Genau, also die FDP will vor allem kein Eurozonenbudget und sie möchte so im Groben dafür sorgen, dass jeder seine Schulden auch selber bezahlt. Die FDP ist auch sehr skeptisch, was den Euro-Rettungsschirm angeht. Also das ist ja der Topf, aus dem unter anderem Länder wie Griechenland über Wasser gehalten wurden. Und die FDP ist auch dafür, dass, also wenn es schon Geld gibt, dann sollte das auch an strikte Reformauflagen geknüpft sein. Das heißt also eine großzügigere Politik gegenüber den notleidenden Euro-Staaten, so wie sie Macron gerade vorschweben, die sind dann mit Christian Lindner höchstwahrscheinlich dann nicht zu machen. Ja, und das ist auch einer der Knackpunkte für die Grünen in den Gesprächen. Das hat auch die Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner klargestellt.
Wenn es darum geht, mehr Investitionen in der Eurozone, wenn es darum geht, die Europolitik zu demokratisieren, parlamentarisch zu demokratisieren, wenn er auch eine Außenpolitik gemeinsam vorangehen will, das sind alles sehr wichtige Punkte. Da stehen wir eindeutig auf Macrons Seite und sind eben sehr skeptisch, wenn es um die Position der FDP geht, die am liebsten ja den Euro-Rettungsmechanismus abschaffen möchte. Da sind wir eindeutig auf der französischen Seite.
Ob die Grünen wirklich eine Geldpipeline installieren wollen, mit der permanent Milliarden abgepumpt werden aus Deutschland, ich weiß nicht, wie klug das ist. ist.
Also das zum Schluss war Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Europapolitiker, ja, der sinngemäß gesagt hat, die Grünen schmeißen sinnlos mit Geld um sich in Europa. Vielleicht etwas wohlwollender den Grünen gegenüber könnte man sagen, naja, sie fordern zumindest, dass zumindest die Sparpolitik, so wie sie jetzt bisher angeschoben wurde von Wolfgang Schäuble, dass die halt eben doch auf den Prüfstand kommt und dass eben diese ja, Austeritätspolitik, wie sie heißt, dass dem eben ein Ende gesetzt wird und dass eben auch wieder mehr investiert wird in Europa. Also da ist doch auch ein diametraler Unterschied zu erkennen zu der FDP.
Okay, also jetzt ist klar, wo die Positionen wirklich auseinandergehen, aber wäre das auch ein Punkt, an dem die Koalitionsgespräche scheitern würden?
Ja, also es wird gerade so ein bisschen gemutmaßt, dass tatsächlich Europapolitik ein ziemlich harter Punkt sein wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man zumindest sagen, es gibt genügend Signale, die eher in die Richtung gehen, ey, jetzt mal lieber so ein bisschen ja, das harte Geschütz wieder zurückfahren und auch wieder ein bisschen abrüsten. Daniel Günther zum Beispiel, hier Chef der schwarz-gelb-grünen Landesregierung CDU in Schleswig-Holstein, hat heute gesagt, er kann nur allen empfehlen, ob aus Bayern oder anderen Ländern, dass man nicht, bevor man in Verhandlungen tritt, schon zu viele rote Linien einzieht. Grünen-Chef Özdemir sagte, niemand sollte Maximalforderungen aufstellen und etwas Ähnliches, sagte auch FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Das heißt also, man versucht sich doch durchaus noch ja, zurückhaltend zu zeigen mit roten Linien. Insofern ist das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, dass es an der Europapolitik nicht scheitert.
Heute Abend startet der EU-Gipfel in Tallinn. Welche Pläne die möglichen Koalitionspartner für die deutsche Europapolitik haben, hat uns Paul Vorreiter erklärt. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So, jetzt nochmal schnell durchzählen. Ja doch, es sind 7, ne? 7 Kontinente. Also Europa, Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika, Afrika und die Antarktis. Es verdichten sich allerdings die Hinweise, dass es wahrscheinlich noch einen weiteren Kontinent gibt, nämlich Zealandia. Das ist das Gebiet rund um Neuseeland. Ein Forschungsschiff ist unterwegs gewesen und hat sich diesen möglichen neuen Kontinent angesehen. Johannes Döbbel, du hast jetzt noch mal drauf geguckt, was die Forscher da alles gesehen und entdeckt haben. Warum soll es denn jetzt überhaupt erstmal diesen ja wahrscheinlich neuen Kontinent geben? Also Neuseeland ist ja jetzt nicht so groß.
Stimmt, Neuseeland ist aber auch nur ein kleiner Teil des neuen Kontinents, denn 94% von diesem Zealandia liegt nämlich unter Wasser, im Schnitt sogar relativ tief, 1,5 Kilometer unter dem Meeresspiegel. Nur eben Neuseeland und noch so ein paar Inseln ragen aus dem Wasser raus. Neukaledonien zum Beispiel, das liegt nördlich von Neuseeland. Und insgesamt ist dieser Kontinent ungefähr so groß wie der indische Subkontinent. Also nicht so klein.
Aber wenn er jetzt so viel unter Wasser liegt, wieso soll das denn dann ein Kontinent sein?
Also offiziell anerkannt ist Zealand ja auch noch nicht als neuer Kontinent, muss man dazu sagen. Aber es spricht schon vieles dafür, dass es einer ist. Denn damit ein Kontinent auch ein Kontinent ist, müssen insgesamt 4 Kriterien erfüllt sein. Und das hat eben erstmal gar nichts damit zu tun, ob das Ding zum Teil mit Wasser bedeckt ist oder nicht. Also Kriterium 1 ist, das Gebiet muss eine bestimmte Größe haben. Wenn es zu klein ist, ist es einfach eine Insel. Mhm. Klar. Zweitens, das kontinentale Gebiet, das muss sich vom Ozeanboden drumherum ausreichend abheben, also ein Stück höher sein. Drittens, der Boden, also die Kruste des Kontinents, muss dicker sein als die Ozeankruste. Und viertens, es muss bestimmte Gesteinstypen im Boden geben. Und all diese Kriterien sind bei Zealandia eben erfüllt. Also zumindest nach Meinung von etlichen Forschern. Einig ist man sich da aber noch nicht.
Jetzt sind eben diese Wissenschaftler ja vor kurzem unterwegs gewesen mit einem Forschungsschiff genau über diesem Zealandia-Gebiet. Was haben die denn da genau untersucht?
Die wollten zum Beispiel rausfinden, wie das Klima damals war und auch welche Tiere und Pflanzen in Zealandia früher gelebt haben. Der Kontinent war nämlich nicht immer so wie heute zum Großteil mit Wasser bedeckt, sondern es gab mal jede Menge Festland, sagt Professor Gerald Dickens von der Rice University in Texas. Der war mit auf diesem Schiff unterwegs.
Wir glauben, dass der Kontinent eine Periode der Kompression erfuhr und versank. Aber dann tauchte er wieder auf. Also war er zu der Zeit hauptsächlich über Wasser. Doch dann, vor 35 Millionen Jahren, versank er fast komplett.
Ja, und heute sind eben nur noch Neuseeland und so ein paar Inseln von Zealandia zu sehen über dem Meer. Die Forscher haben mit ihrem Schiff dann Bohrungen gemacht dort, haben also ziemlich tief in diesen überfluteten Kontinentboden reingebohrt und dann so ein Stück des Bodens auch nach oben befördert und dabei auch so einiges gefunden.
Nein, keine Einhörner oder Feen, aber ganz schön coole Steine.
Einhörner oder Feen, ja, das hätte ich jetzt ja auch wirklich spektakulär gefunden. Ja. Aber okay, sind eben nicht da gewesen. Steine sind ja auch schon mal was, ne?
Ja, denn in diesem Gestein stecken tatsächlich auch viele Infos über die Vergangenheit. Also die Forscher haben dann zum Beispiel Reste von Pflanzen gefunden, und zwar Festlandpflanzen. Das zeigt ja nochmal, dass Silendia früher wirklich über dem Wasser lag. Die genaue Analyse dieses Gesteins, die steht aber jetzt erst noch an. Und die Forscher, die hoffen dann auch zum Beispiel mehr zu erfahren über das Klima in Silendia vor so ein paar Millionen Jahren. Und damit wollen sie dann vielleicht auch sogar noch was über den Klimawandel heute rausfinden.
Okay, wenn wir jetzt noch mal kurz beim Klimawandel bleiben. Ja. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte weiterdenken und überlegen, welcher Kontinent denn als nächstes verschwinden würde, wenn der Meeresspiegel in Zukunft ordentlich ansteigt, welcher wäre das dann?
Das kannst du dir online angucken auf der Global Sea Level Rise Map. Da kannst du dann unterschiedliche Meeresspiegelhöhe in Zukunft einstellen, maximal 60 Meter. Mhm. Habe ich dann auch mal gemacht und geguckt, was alles so vom Meer verschluckt würde. Ein ganzer Kontinent ist damit natürlich noch nicht überflutet. Ne? 60 Meter ist ja jetzt nicht so viel. Aber Europa bekommt tatsächlich schon einiges ab, jedenfalls wenn die Dämme nicht immer höher und höher gebaut werden. Holland zum Beispiel ist ja bekannt, ne? Wäre dann komplett weg. Aber auch weite Teile Deutschlands, war ich überrascht, also zum Beispiel Hamburg, Köln und Berlin weg. Ein Stück von England inklusive London auch weg. Ein Stück von Schweden inklusive Stockholm auch überflutet. Aber zum Beispiel auch Florida fast komplett und große Teile der chinesischen Küste inklusive ganz, ganz großer Städte wie Peking und Shanghai wären dann alles überflutet.
Silendia heißt der möglicherweise neue Kontinent rund um Neuseeland. Wissenschaftler aus Neuseeland und den USA haben ihn vor kurzem mit ihrem Forschungsschiff genauer untersucht. Und weitere Infos dazu habt ihr bekommen von unserem Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Doppelt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist ein Mann, er trägt eine weiße Mütze mit so einem schmalen, dunklen Rand und eine Brille. Schätzungsweise um die 50 Jahre alt. Dieses Fahndungsbild hat die Polizei veröffentlicht, denn dieser Mann soll ein Erpresser sein. Er soll Supermärkte und Drogerien bedrohen, indem er Lebensmittel vergiftet. Er will einen zweistelligen Millionenbetrag, sonst würde er noch mehr Lebensmittel vergiften. Das hat der Mann in einer Erpressermail geschrieben. Michael Eiden ist unser Reporter zu diesem Thema. Michael, wie ernst meint der Mann denn seine Drohung?
Der Mann meint es ziemlich ernst und das hat er gezeigt in Friedrichshafen am Bodensee. Er hat eine Erpresser-E-Mail geschrieben und darin angekündigt, dass er in einem Supermarkt in Friedrichshafen 5 Lebensmittel vergiften wird, und zwar Babynahrung. Die Mail hat er am Samstagabend kurz vor Ladenschluss geschickt und die Polizei hat dann den Sonntag genutzt, um sämtliche verdächtige Lebensmittel zu untersuchen, und man hat in der Tat festgestellt, 5 Gläschen Babynahrung waren vergiftet, und zwar mit Ethylenglykol. Das ist so eine Art sirupartige Flüssigkeit, die farb- und geruchlos ist. Und wenn man die schluckt, greift die erstmal das zentrale Nervensystem an, dann das Herz und die Nieren. Das kann bei größeren Mengen tödlich sein und gerade natürlich auch dann für Kinder gefährlich sein.
Welche Region ist denn jetzt betroffen? Beschränkt sich das jetzt erstmal nur auf die Bodenseeregion?
Nein, tatsächlich kann es überall dazu kommen. In ganz Deutschland und auch im Ausland werde der Erpresser vergiftete Lebensmittel auslegen. So hat er es in seiner Erpresser-Mail angekündigt. Sollte er eben das Geld nicht bekommen, eine zweistellige Millionensumme fordert er. Aber die Polizei sagt, kein Grund zur Panik. Man ermittelt mit über 200 Beamten auf Hochtouren.
Wie ist die Polizei denn überhaupt auf den Mann aufmerksam geworden?
In diesem Supermarkt in Friedrichshafen am Bodensee gab es Überwachungskameras, und auf eine dieser Kameras ist der Mann zu sehen. Er ist so circa 50 Jahre alt, trägt eine weiße Mütze, eine Brille, eine schwarze Umhängetasche, und er trägt einen Einkaufskorb, und da geht er wohl auffallend oft an dem Regal vorbei, wo diese vergifteten Babygläschen gefunden wurden. Und aufgrund der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das wohl der mutmaßliche Erpresser ist.
Was sollte man jetzt am besten beachten beim Einkaufen?
Naja, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine amtliche Gefahrenmeldung ausgesprochen und die rät, dass man beim Einkaufen genau hinschauen sollte. Und zwar vor allem auf die Lebensmittelverpackungen. Sieht da alles so aus wie immer? Gibt es da irgendwelche Beschädigungen, irgendwelche Löcher? Gibt es da irgendwelche Fehldrucke oder sowas? Und zum Beispiel, wenn man sich ein Joghurtglas oder sowas kauft, da ist ja ein bisschen Unterdruck drin. Wenn man es aufmacht, ploppt's. Da erkennt man dann, okay, da ist alles normal, da war niemand vor mir schon mal dran. Und auf solche Sachen sollte man eben achten. Fällt einem was Verdächtiges auf, sollte man das Supermarktpersonal ansprechen und im Zweifel verdächtige Lebensmittel eben auch der Polizei übergeben.
Ein unbekannter Mann erpresst Supermärkte und Drogerien. Er hat bereits Lebensmittel vergiftet. Aktuelle Infos dazu von unserem Reporter Michael Eiden. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt Sachen, die ich niemals im Leben machen würde. Und dazu gehört eindeutig S-Bahn surfen. Also ihr wisst schon, ne? Sich bei einer S-Bahn irgendwo außen festklammern und dann einfach bis zum nächsten Bahnhof mitfahren. Ist halt eine super gefährliche Sache. In Bielefeld war es heute wahrscheinlich noch eine Ecke heftiger. Da ist nämlich ein Mann, 59, außen an einem ICE mitgefahren. Johannes Döbbelt, unser Reporter, du hast dir diese ganze Geschichte nochmal genauer angesehen. Also Entschuldigung, wie geht das? Wo kann man sich da überhaupt festhalten?
Der hat sich wohl zwischen zwei Waggons festgeklammert am sogenannten Faltenbalk. Das ist dieses Ding.
Schönes Wort.
Ja, ne, habe ich heute auch neu gelernt. Das ist dieses Ding, das so ein bisschen aussieht wie eine Ziehharmonika und zwei Waggons miteinander verbindet. Gibt es ja auch bei Bussen. Mhm. Und mit den Füßen stand er wohl nur auf so einem kleinen Vorsprung. Also da gibt es nicht so ein richtiges Trittbrett oder so, wie bei anderen Zügen bei einem ICE, sondern nur einen kleinen Vorsprung. Und so ist er dann eben von Bielefeld aus Richtung Hannover losgefahren. Allerdings haben Bahnmitarbeiter in Bielefeld das Ganze dann noch beobachtet und haben dann dem Zugpersonal auch schnell Bescheid gegeben.
Und der Zug hat dann in Bielefeld wieder gestoppt.
Nee, der ist noch 25 Kilometer so weitergefahren bis zum Bahnhof in Löhne, das ist da in der Nähe. Da ist der Zug dann angehalten und der Mann wurde in den Zug dann reingeholt. Der ICE hatte aber bis dahin schon zumindest kurzzeitig Tempo 160 drauf.
Wahnsinn. War
also wirklich richtig gefährlich. Und die Bundespolizei sagt, der Mann hat sein Leben wahrscheinlich eben diesen Bahnmitarbeitern in Bielefeld zu verdanken, die das Ganze ja noch gesehen hatten.
Also ich meine, diese ganze Geschichte ist ja schon verrückt genug, aber warum macht er das? Also hat er irgendwas, wollte er irgendwas wieder rausholen aus dem Zug oder was?
So ähnlich. Also es ist kein klassischer Bahnsurfer, der das jetzt wegen des Nervenkitzels macht. Laut Aussage des Mannes hatte er am Bahnhof in Bielefeld sein Gepäck in den ICE gestellt, ist aber dann nochmal rausgegangen in den Bahnhof und dann kann man sich ja jetzt denken, ist der ICE losgefahren, für ihn wohl ziemlich überraschend. Und er ist dann eben zwischen zwei Waggons gesprungen und hat sich festgehalten. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil er sein Gepäck
Angst
nicht alleine.
Um sein Gepäck oder
ja,
so, ne?
Vielleicht, genau. Also ein Sprecher der Bahn sagt, dass er von so einem Fall noch nie gehört hat. Wenn Leute außen an der Bahn schon mitfahren, dann eben eher so bei älteren Zügen, wo man sich wohl noch besser festhalten und abstützen kann, als bei einem ICE.
Ein Mann hat sich außen in einem ICE geklammert und ist 25 Kilometer lang mitgefahren bei Tempo, was? 160, ne?
Maximal,
zwischen Bielefeld und Löhne.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich bin gedanklich übrigens immer noch ein bisschen bei dem Mann, der sich da an den ICE festgeklammert hat. Und man muss sagen, Johannes, zum Glück ist nichts passiert. Ne?
Genau, er ist unverletzt geblieben. Das habe ich gar nicht dazu gesagt.
Wahnsinn.
Tempo 160 draußen dran, aber nichts passiert zum Glück.
Nichts passiert. Ein Segen. Und jetzt hast du noch eine wunderbare Geschichte für uns. Du durchforstest ja immer das komplette Internet.
Das
wie
Ganze.
So ein Maulwurf. Du siehst auch immer sehr gut aus, wenn du dann in die Sendung kommst. Also es geht jetzt, es ist wieder so eine absurde Geschichte. Also ein Mann schlendert ganz gemütlich und elegant irgendwo am Strand von Mallorca umher und auf einmal entdeckt er mehrere 10.000 Euro. Da frage ich mich natürlich sofort, geil, hat er einen Geldkoffer ausgebuddelt oder was, Johannes?
Nein, da lag auch kein Bargeld, sondern etwas, das so viel wert war, und zwar ein Stück Ambra. Hast du vielleicht schon mal gehört, das ist diese Walkotze. Ja. Manchmal kommt es auch hinten raus beim Wal, dann ist es ein Teil des Kots, aber meistens Kotze und ist auf jeden Fall so ein grauer Klumpen, wachsartige Substanz. Kann man auch dazu sagen. Wurde früher oft verwendet, um Parfüm herzustellen. Deswegen ist das auch so teuer. Mittlerweile macht man das meistens mit synthetischen Mitteln. Aber in so ganz wenigen, sehr teuren Parfums kommt das immer noch zum Einsatz. Deswegen ist es auch so wertvoll.
Und wer ist der Mann, der das jetzt gefunden hat, diesen Ambra-Klumpen?
Das war ein Pizzabäcker aus Andalusien, der aber auf Mallorca arbeitet. Der hat das Ding zusammen mit einem Freund entdeckt. Und die dachten wohl erst, das wäre wertloser Dreck, hat er erzählt. Aber dann irgendwann hat er gemerkt, dass das dann doch dieses wertvolle Ambra sein könnte. Und zwar, weil er wohl ein totaler Fan von Naturdokus ist. Und da hat er das irgendwann schon mal gesehen, sagt er.
Gut, jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie viel ist der Klumpen Walkotze wert?
Also den genauen Preis zu sagen, ist schwer. Habe ich jetzt zumindest bei meiner Recherche nicht rausfinden können. Ganz unterschiedliche Preise habe ich jetzt gefunden für ein Kilo Walkotze bzw. Ambra. Ging so los von 17.000 Euro pro Kilo über 40.000 Euro bis zu 80.000 Euro pro Kilo. Wahrscheinlich ist es, ja, wahrscheinlich ist es irgendwas dazwischen dann, ne? Der Ambra-Klumpen auf Mallorca, der wiegt auf jeden Fall 1,5 Kilo. Auf jeden Fall dürften die beiden Finder sich jetzt über eine ganz hübsche Summe Geld freuen, glaube ich.
An einem Strand auf Mallorca haben zwei Männer einen Klumpen Ambra gefunden und der ist mehrere 10.000 Euro wert.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wochenende. Und ihr wollt rein in den Club. Die größte Hürde sind der Türsteher oder die Türsteherin. Und zwar, wenn die sagen, ne, du kommst nicht rein. Und wenn dieses ne fällt, weil ihr einer bestimmten Ethnie oder einer Religion angehört, dann ist das Diskriminierung. Und genau gegen die will der Landtag in Thüringen vorgehen. Deshalb hat er das Gaststättengesetz geändert. Clubbetreiber oder Kneipenbesitzer können jetzt mit bis zu 10.000 Euro bestraft werden. Eine, die sagt, diese Entscheidung war längst überfällig, ist Laura Wahl. Das ist die Sprecherin von der Grünen Jugend in Thüringen. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, wie groß ist denn das Problem in Thüringen insgesamt?
Das ist auf jeden Fall schon ein paar Mal vorgekommen. Allein in meinem Freundeskreis habe ich das im letzten Jahr zweimal mitbekommen, dass Freunde von mir nicht in einen Club gelassen worden sind, wegen halt ihres Aussehens oder weil sie nicht deutsche StaatsbürgerInnen waren.
Was war die Situation konkret? Können Sie es mal ein bisschen beschreiben?
Also das waren drei Frauen und ein Mann und die wollten in einen Club in Erfurt und wurden halt nicht reingelassen. Und das fadenscheinige Argument von dem Türsteher war, dass sie ihre Reisepässe dabei haben sollten. Und es ist aber ja so, dass eigentlich kein Mensch seinen Reisepass, so ein wichtiges Dokument, in einen Club mitnimmt. Und die haben dann ziemlich schnell darauf geschlossen, dass es halt irgendwie daran liegen muss, dass sie eben nicht aus Deutschland kommen, und waren da auch wütend oder enttäuscht drüber. Aber mir ist vor allem dieser Club in Erfurt bekannt, der hatte auch ein Jahr vorher schon das Problem. Das ging auch ein bisschen durch die Medien, weil da wollten vier Indonesierinnen in den Club und die trugen ein Kopftuch. Und da haben die Türsteher die nicht reingelassen mit dem Argument, dass sie doch ihr Kopftuch ablegen sollten, sonst könne für ihre Sicherheit nicht garantiert werden. Und das ist natürlich eine ganz fatale Verdrehung der Situation irgendwie. Also von anderen Thüringer Städten ist mir jetzt nichts konkret bekannt, aber ich vermute, dass das leider keine Einzelfälle sind.
Jetzt gibt es ja schon das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das soll Diskriminierung ja eigentlich schon verhindern. Das gibt es seit 10 Jahren. Wie wichtig ist denn jetzt die Änderung des Gaststättengesetzes in Thüringen?
Ich finde es total wichtig, weil das einfach viele Hürden abbaut. Also um sich auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu berufen, muss man ja eigentlich jemanden mit rechtlicher Erfahrung einschalten. Es kommen vielleicht irgendwelche Prozesskosten oder irgendwas auf einen zu. Auf jeden Fall ist das ein enormer Aufwand, den wahrscheinlich die meisten Menschen nicht eingehen würden.
Weil man dann auf der zivilrechtlichen Ebene eben juristisch vorgehen würde.
Genau, also man kann nicht irgendwie einfach schnell dieses Problem melden, sondern man hat halt da schon einen gewissen Aufwand mit verbunden. Und ich hatte auch damals, also das ist halt bei mir im Umkreis, als ich das mitbekommen habe, hatte ich mich versucht, online zu informieren, wo kann man denn irgendwie was dagegen tun, wie kann man dagegen vorgehen, und gar nichts gefunden. Und deswegen denke ich, ist es eine unglaubliche Erleichterung, dass man halt einfach zum Ordnungsamt in Erfurt gehen kann und dort eine Ordnungsbeschwerde einlegen. Und ich denke, dass das für viele Menschen ein Weg ist, den halt mehr gehen würden.
Okay, also das ist jetzt der Weg. Im Endeffekt, wenn einem sowas passiert, dann kann man sich an das Ordnungsamt wenden und die würden dann eine Strafe verhängen gegenüber dem Clubbetreiber oder dem Kneipenbesitzer.
Ja, genau. Also die würden entweder Auflagen erlegen oder es könnte eventuell auch zu einem Bußgeld bis in Höhe von 10.000 Euro kommen.
Was ich mich noch frage, ist trotzdem, was wird oder soll sich denn konkret ändern? Denn wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, diese Situation vor der Türsteher könnte ja immer noch hingehen und sagen, nee, dein Hemd finde ich heute Abend nicht so gut oder deine Schuhe oder es sind schon zu viele Männer oder auch zu viele Frauen drin. Könnte er ja auch argumentieren. Was will man dann dagegen sagen?
Genau, aber ich denke, dass man immer recht schnell merkt, ob das jetzt an irgendwas anderem liegt, an den Schuhen oder ob es halt doch irgendwie an der Hautfarbe liegt. Weil vor allem, wenn man irgendwie in der Schlange ansteht und die 5 Gruppen vor einem wurden reingelassen und die 3 Gruppen danach und man ist die einzige Gruppe, die nicht reinkommt und man muss vielleicht auch als einzige Gruppe Reisepässe vorzeigen, was von sonst niemandem verlangt wird, dann merkt man das recht schnell, denke ich, dass da irgendein Diskriminierungsgrund vorliegt.
In Niedersachsen gibt es das Gesetz ja schon seit 2 Jahren. Nur wenn man mal guckt, da hat es bisher kaum Anzeigen gegeben. Und die, die es gegeben hat, die sind eingestellt worden, weil am Ende dann doch einfach Aussage gegen Aussage steht. Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Beziehungsweise wo liegt das Problem?
Also es kann gut sein, dass in Niedersachsen tatsächlich die Einführung des Gesetzes einfach schon viel bewirkt hat. Dort wurden die DiscobetreiberInnen auch umfassend über das neue Gesetz informiert und es gab Diskussionsveranstaltungen darüber. Und deswegen hat im besten Fall dieses neue Gesetz zu einer Sensibilisierung der DiscobetreiberInnen beigetragen. Und im besten Fall sind dadurch die Vorfälle einfach sehr stark zurückgegangen und es kam gar nicht mehr zu solchen Situationen.
Und Sie hoffen im Endeffekt auch, dass so eine Sensibilisierung dann in Thüringen einsetzt?
Das hoffen wir natürlich. Aber auch selbst wenn es das nicht tut, finde ich das immer noch enorm wichtig, dass es dieses Gesetz gibt, weil einfach dadurch, dass Menschen, denen das dann passiert ist, sich beschweren können, dann hilft es einem selbst ja auch total aus dieser Opferrolle sozusagen rauszukommen. Also wenn ich diskriminiert worden bin und ich kann dann Beschwerde dagegen einlehnen, dann habe ich mich dagegen gewehrt und habe im besten Fall vielleicht dafür gesorgt, dass anderen Menschen das nicht mehr passiert. Und das ist einfach ein Gefühl, was sehr wichtig ist, dass Menschen die Möglichkeit bekommen, sich zu wehren.
Das ist also die Meinung von Laura Wahl zum neuen Gesetz gegen Diskriminierung durch Türsteher in Thüringen. Wie das Ganze von juristischer Seite aus bewertet wird, das klären wir gleich mit dem Blogger und Anwalt für Strafrecht Udo Vetter.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wer Besucher wegen ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit benachteiligt, kann künftig mit bis zu 10.000 Euro bestraft werden. Das hat der Thüringer Landtag festgelegt, um gegen Diskriminierung bei Clubs und Kneipen vorzugehen. Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen. Wie sieht das Ganze juristisch aus? Das wollen wir jetzt gerne klären. Und ich habe mir das Ganze mal einschätzen lassen von Udo Vetter. Der ist Strafrechtler und der Macher vom Lawblog. Was dürfen Türsteher und Türsteherinnen und was dürfen sie nicht? Udo, lass uns mal ein paar Fälle durchspielen, was passieren könnte vor der Tür. Also nehmen wir mal an, wir stehen davor und der Türsteher oder die Türsteherin sagt, du kommst hier nicht rein, weil du bist zu dunkelhäutig.
Das ist ein ganz klarer Rechtsverstoß, das verstößt gegen das Antidiskriminierungsgesetz.
Was ist, wenn er sagt, du kommst hier nicht rein, weil du bist ein Mann?
Das hängt dann davon ab, ob tatsächlich ein Frauenüberschuss in dem Lokal besteht und ob es einen sachlichen Grund dafür gibt. Also ein Frauenüberschuss, der belegbar ist und wo dann zum Beispiel schwarze und weiße Männer sozusagen gleich ausgeschlossen wären, das würde nicht gegen das Gesetz verstoßen.
Was ist, wenn der Türsteher sagt, du kommst nicht rein, weil du hast die falschen Schuhe an?
Das ist ja keine Diskriminierung wegen der ethnischen oder religiösen Herkunft oder des Geschlechts oder einer Krankheit, sondern das ist eher so eine optische Geschichte. Das ist sehr grenzwertig. Das hängt dann halt davon ab, ob sozusagen die Kleidung dann auch wieder der Nationalität geschuldet ist. Also Stichwort Burka.
Und was ist mit dem Grund, du kommst hier nicht rein, weil du bist nicht schön genug?
Das ist auch ein Verstoß gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz, weil eben auch optische Mängel eines Menschen, so subjektiv die auch sein mögen, eben auch zu einer Diskriminierung führen können.
Ich höre jetzt bei ein oder zwei Stellen schon raus bei dir, dass das nicht immer ganz so einfach ist, wenn man jetzt tatsächlich darauf pocht, dieser Türsteher hat mich diskriminiert. Also die haben ja schon auch die Verantwortung für die Läden und die haben ja unterm Strich auch das Hausrecht, wen sie reinlassen können und wen sie nicht reinlassen wollen, oder nicht?
Also das Hausrecht ist in der Tat vorhanden. Auch ein Kaufhaus muss natürlich darauf achten, dass eben eine Ordnung gewahrt wird. Allerdings ist das Hausrecht eben durch das sogenannte allgemeine Gleichstellungsgesetz, das ja schon länger gilt, in ganz Deutschland eben deutlich eingeschränkt worden. Da ist eben gesagt worden, für allgemeine Massengeschäfte, also so solche Publikumsveranstaltungen, auch Diskotheken oder Stadien oder halt auch Kaufhäuser, da darf jemand nicht wegen seiner Religion, seiner ethnischen Herkunft oder einer Behinderung zum Beispiel benachteiligt werden. Diese Einschränkung des Hausrechts muss auch ein Gewerbetreibender heute hinnehmen. Das hat der Gesetzgeber so gewollt.
Und du sagst dann unterm Strich, das lohnt sich dann auch einfach mal, da auf sein Recht zu pochen?
Also es gibt ja bereits Urteile zu der Thematik Diskothekeneinlass und da hat zum Beispiel ein dunkelhäutiger Rechtsanwalt aus Niedersachsen hat erfolgreich gegen eine Diskothek geklagt, weil da war es so, er war in Begleitung vieler hellhäutiger Freunde und Kollegen, wollte an einer Feier teilnehmen und er wurde als einziger abgewiesen. Er hatte natürlich dann den Vorteil, dass er 5 oder 6 Zeugen hatten, die vor Gericht dann bestätigen konnten, dass das, was die Diskothek sagt, nämlich dass es zu voll gewesen wäre oder so nicht stimmt, weil ja 5 von 6 Besuchern gleichzeitig reingelassen worden sind. Er hat die Klage gewonnen und hat 1.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Und was da jetzt in Thüringen als Gesetz gemacht worden ist, ist ja sozusagen eine Ergänzung, die über den privaten Klageweg hinausgeht, nämlich die thüringischen Behörden bekommen jetzt halt auch selber die Ordnungsämter die Möglichkeit, das zu überwachen. Das heißt, da muss man dann zum Beispiel als ausländischer Bürger nicht mehr unbedingt selber klagen, sondern kann dann halt auch gegebenenfalls eine Anzeige beim Ordnungsamt machen und ob die dann jetzt letztendlich einen Bußgeldbescheid verhängen oder nicht, das ist dann deren Entscheidungskompetenz.
Aber das heißt, du hältst diese Ergänzung, so hast du es eben genannt, für sinnvoll?
Ich halte das unbedingt für sinnvoll, denn unsere Gesellschaft wird ja nicht einheitlicher, sondern wir haben durch den unbestreitbaren Zuzug ja gerade vieler ausländischer Mitbürger ja eine immer pluralere Gesellschaft und unterschiedliche Erscheinungsbilder. Und da halte ich es für ganz wichtig, wenn man das Grundgesetz ernst nimmt, dass zum Beispiel auch Gesetzgeber wie Thüringen jetzt sagen, hier, da müssen unsere Behörden auch ein Auge drauf halten und schauen, ob das so in Ordnung ist, was da an Diskotheken und Gaststätten läuft.
Was mich am Ende noch interessiert, die Türsteherinnen und Türsteher, die haben ja schon auch eine Verantwortung dafür, dass im Endeffekt so die Mischung stimmt irgendwie, ne, im Club. Also indirekt ja dann so gesehen auch für die Stimmung, die dann später im Laden herrscht. Was rätst du denn jetzt? Also wie sollen sich denn die Türsteher und Türsteherinnen verhalten, damit die rechtlich auf der sicheren Seite sind?
Also für die Türsteher in Thüringen wird es natürlich jetzt unangenehmer, weil möglicherweise ja auch anonyme Kontrollen durch das Ordnungsamt stattfinden können. Da kann ja der vermeintliche Gast, der Einlass begehrt, auch ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes sein, der da mal ein Auge drauf wirft. Und es ist dann halt in der Tat so, dass auch die Türsteher selber, wenn sie sich falsch verhalten, auch privat mit Bußgeldern als Privatpersonen belangt werden können. Das ist ein gesetzgeberisches Signal. Ich denke nicht, dass ein Ordnungsamt mit Augenmaß da jetzt wahre Razzien in den Diskotheken durchführen wird, aber dass man sich sicherlich dann Fälle ansieht, wenn sich zum Beispiel bei einer Diskothek es sich dann häuft, dass eben dunkelhäutige Mitbürger Eingaben machen und sagen, wir werden in dieser Diskothek permanent abgewiesen, während alle anderen reinkommen. Dann hat man natürlich dann auch mehrere Fälle und kann dann irgendwann mal zum Diskothekenbetreiber gehen und sagen, wenn das sich jetzt nicht ändert, dann verhängen wir mal gegen dich 5.000 Euro Bußgeld.
Das Gesetz gegen Diskriminierung durch Türsteher in Thüringen, sinnvolle Ergänzung zum Antidiskriminierungsgesetz, sagt Udo Vetter, Anwalt für Strafrecht und Blogger.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie immer in der Redaktionskonferenz bekommt ihr auch heute unser Best-of-Wissensnachrichten von diesem Donnerstag, 28. September, zusammengefasst von Sabrina Loy.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Regierungen und Behörden weltweit müssen mehr tun, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Nur so könnten gefährliche Abtreibungen vermieden werden. Zu denen werden vor allem Frauen in armen Ländern oft getrieben. Das geht aus einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, die jetzt im Fachmagazin The Lancet erschienen ist. Demnach werden fast die Hälfte der weltweit 56 Millionen Abtreibungen pro Jahr mit unsicheren Methoden durchgeführt, also insgesamt über 25 Millionen. Besonders in Ländern, die Abtreibungen gesetzlich verbieten, riskieren Frauen viel. 3/4 der Abtreibungen sind da gefährlich. Das liegt daran, dass sie oft von Laien oder mit überholten Methoden durchgeführt werden. Rund 1/6 der Frauen lässt sich laut der Studie in ihrer Not auf besonders riskante Methoden ein, wie die Einnahme von Ätzmittel oder Kräutergebräu. Die Autoren fordern, vor allem junge Menschen besser sexuell aufzuklären und Abtreibungen zu erlauben, um illegale Eingriffe zu beenden. Archäologen finden in einer historischen Siedlung in der russischen Steppe Hundeknochen und glauben, dass das der Beleg für marodierende Kriegerbanden ist. Es gibt im indogermanischen Raum die etwa 4000 Jahre alte Legende der sogenannten Hundekrieger. Das waren junge Männer, die, bevor sie als Erwachsene in ihrer Gemeinschaft anerkannt wurden, wie eine Art Hunde- oder Wolfsrudel durch die Gegend zogen. Sie hatten zwar weder Rechte noch Besitz. Wie Spiegel Online schreibt, gibt es in mehreren historischen Gesetzestexten aber Hinweise auf den Sonderstatus dieser Hundekrieger. So blieben etwa Diebstahl, Plünderung oder Vergewaltigung für sie straffrei. Es soll sie fast überall gegeben haben, bei den Kelten, bei den Germanen oder bei indischen Stämmen. Als Initiationsritual sollen die jungen Männer Hundefleisch gegessen haben, um so die Identität der Tiere anzunehmen. Darauf weisen die jetzt gefundenen Knochen aus Russland hin. Die Hunde sollen immer zum gleichen Zeitpunkt im Jahr getötet und in kleine Stücke aufgeteilt worden sein. Ein Beleg für ein wiederkehrendes Ritual. Auf der Insel Tasmanien starb der letzte tasmanische Tiger vor gerade einmal 80 Jahren. Auf dem australischen Festland sind tasmanische Tiger aber schon seit gut 3000 Jahren ausgestorben. Bisher gibt es unterschiedliche Theorien, warum die Tiere dort so viel früher ausgestorben sind. Zum Beispiel, dass Menschen kurz vorher Dingos auf dem Festland eingeführt haben oder dass die Jagdmethoden der australischen Ureinwohner sich zu dieser Zeit geändert haben. Forscher der Universität Adelaide haben jetzt Erbgut von Fossilien der tasmanischen Tiger untersucht. Daraus konnten sie schließen, dass das Aussterben auf dem Festland sehr schnell passierte. Ihre Vermutung? Das Wetter war schuld. Genau genommen eine Trockenperiode durch ein El Niño-Wetterphänomen. In Tasmanien regnet es häufiger als auf dem Festland, deshalb war die Insel davon nicht so stark betroffen. Aber auch dort habe es vor 3000 Jahren einen Einbruch bei der Population der tasmanischen Tiger gegeben. Diese habe sich dann aber wieder erholen können. Das könnte dann tatsächlich an Dingos gelegen haben. Auf Tasmanien gibt es die nämlich nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Ich helfe dir. Ich unterstütze dich. Wenn du noch was brauchst, dann sagst du Bescheid. Ich bin für dich da. Das sind Sätze, die sind unter Freunden völlig normal. In der Arbeitswelt sieht das dann wiederum anders auf. Da läuft das nicht immer so unterstützend ab. Dabei könnte diese Welt doch eine bessere sein, wenn es im Job mehr davon gäbe, von dieser Unterstützung. Vor allen Dingen für Frauen, denn die sind nach wie vor nicht so richtig gut vernetzt wie die Männer. Die können nicht so gut um Gehälter und Honorare verhandeln und sie verkaufen sich nach wie vor oft unter Wert. Damit das besser wird, gibt es die Female Future Force. Das ist eine Initiative, die sich besonders, aber nicht nur an Frauen richtet. Und was da genau hintersteckt, das kann uns unsere Reporterin Magdalena Bienert erklären. Die hat nämlich mit den Macherinnen der Female Future Force gesprochen. Also Magdalena, dann klär uns mal auf, was ist das jetzt, die Female Future Force? Ist das ein exklusiver Club für Frauen oder dürfen auch Männer rein?
Männer dürfen natürlich auch rein in den Club, aber tatsächlich ist es hauptsächlich für Frauen konzipiert. Das Ganze ist ein einjähriges digitales Coaching zu Themen wie Achtsamkeit, Rhetorik. Es geht um Führungskompetenzen erlangen, Marketing, Work-Life-Balance. Alles natürlich auch das, was Männer durchaus auch ja interessieren könnte, aber hauptsächlich tatsächlich für Frauen, weil wir da doch noch so manchmal so ein kleines bisschen Nachhilfebedarf haben. Ins Leben gerufen und übrigens durch Crowdfunding finanziert von den beiden Macherinnen von Edition F. Das ist eine unabhängige digitale Plattform für Frauen. Und Gründerin Susan Hoffmann hat mir am Telefon erzählt, warum sie es wichtig findet, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und ja manchmal eben dann doch auch noch einen kleinen Schubs brauchen.
Wenn wir uns umgucken, wo stehen Männer, wo stehen Frauen in unserer Gesellschaft? Also klar, wir haben eine Kanzlerin, aber also ehrlicherweise gerade erst bei der Wahl haben wir es gesehen. Sie stand auf der Bühne, hat ihre Rede sozusagen gegenüber der Partei gehalten und hinter ihr stand einfach eine Wand von Männern. So sieht es ja eigentlich immer aus. Und Frauen können genauso viel, Frauen sind genauso kreativ und so. Und manchmal brauchen sie noch ein bisschen mehr Mut, brauchen noch ein bisschen mehr Inspiration und vor allem, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, denn wir verstehen uns ja als eine Bewegung, als eine Community und das Coole ist, das, was wir wollten, nämlich dass Frauen sich gegenseitig unterstützen, sich zur Seite stehen, sich Ratschläge geben. Ich glaube, Frauen brauchen das manchmal. Frauen sind auch mehr sozial unterwegs und Frauen brauchen vielleicht mehr Support sozusagen von der Community und genau die wollen wir sein.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, also Coaching gehört auch dazu. Wie soll das genau funktionieren?
Also wer mitmacht, bekommt einen Zugangscode und jede Woche ein neues Video von einem Coach oder Mentor zu einem bestimmten Thema. Das sind 12 Themenkomplexe und man kann da auch zu jeder beliebigen Zeit einsteigen. Das Ganze wird ja online hinterlegt, ist also terminunabhängig. Und der erste Coach ist übrigens Michael Kurt. vielen vielleicht eher bekannt als Rapper Curse.
Und was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex. Und was ist jetzt? Du scheißt auf, wenn ich über dich rap.
Curse ist aber jetzt vor allem als systemischer Coach unterwegs, unter anderem auch mit einem eigenen Podcast am Start. Und er macht morgen den Anfang dieses digitalen Coachings.
Wir wollen ja die Leute für ein Jahr begleiten durch ganz viele verschiedene Aspekte von Visionsgestaltung, Karrieregestaltung, Lebensgestaltung. Und am Anfang steht ja oft der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe so eine Idee von dem, was ich gern möchte oder wo ich gern hin möchte. Ich habe vielleicht auch schon ein Projekt, an dem ich arbeite. Vielleicht ist es auch nur ein diffuses Gefühl. Und ich möchte irgendwo anfangen, ich möchte irgendwo ansetzen. Das heißt, in der ersten Woche geht es um das Anfangen, das Ansetzen, das Loslegen, um das Finden von einer Vision und die Frage, was ist überhaupt eine Vision, wie funktioniert es, was unterscheidet eine Vision von einem Traum oder von einem Plan?
Das heißt, auch wenn es jetzt so radikal klingt, die Female Future Force ist kein reines Frauending, ne?
Nee, absolut nicht. Und Susanne Hoffmann, eine der Initiatoren, sagt,
Female Empowerment funktioniert nicht ohne Männer. Und es gibt super tolle Männer. Und auch ohne meinen eigenen Mann zu Hause würde ich nie so stark und so gut meinen Weg gehen können. Ich glaube, wir können das immer nur alle zusammen schaffen. Und uns gegenseitig zu empowern, ist da total essentiell. Deswegen nehmen wir die Männer auch bei der Female Future Force super gerne mit.
Und Curse ist gerne einer der Coaches dieser Academy, weil, wie er erzählt hat, eben direkt zu Hause auch bei seiner eigenen Frau mitbekommen hat, was es für sie heißt, in einem Männer Business zu arbeiten.
Sie hat in der Musikindustrie gearbeitet. All ihre Bosse waren Männer und sie hat denen teilweise den ganzen Laden geschmissen. Vielleicht immer ein kleines bisschen mehr leisten muss, immer ein bisschen mehr am Start sein muss und straighter und mehr investieren muss, um ähnliche Dinge zu erreichen. Und ob das jetzt gerade so einen Tipping Point hat, wo das beginnt sich zu ändern oder nicht, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe einfach persönlich das Gefühl, dass wenn Frauen gestärkt sind, wenn Frauen im Business gestärkt sind, wenn Frauen in der Gesellschaft gestärkt sind, dass alle davon profitieren, dass Männer davon profitieren, dass die Familien davon profitieren.
Es geht also darum, uns einfach das gleiche Selbstverständnis und Selbstbewusstsein beizubringen, wie es Männer automatisch an den Tag legen. Und das, was Susanne Hoffmann noch erzählt hat, ja, da geht es um Gehaltsverhandlungen und das kenne ich auch total. Also da wirklich einfach mal zu lernen, höher zu pokern, fände ich auch nicht so schlecht.
Ich merke das auch immer wieder, wenn wir so Bewerbungsgespräche haben und man fragt dann nach dem Gehalt oder warum sie das verdienen, dann sagen Männer immer erstmal so, ja, 80.000, also ich kann mir zwar nur die Hälfte, aber den Rest, den schaffe ich mir super easy drauf, gar kein Thema. Und die Frauen sagen dann, ja, also ich will ja auch was Neues ausprobieren, ich finde euch total gut und so, ich weiß, also ihr seid ja noch ganz, ganz jung und so, was könnt ihr denn zahlen? Das ist zum Beispiel so eine Sache, sie gehen auch das Thema Gehalt an. Worum muss man sich eigentlich kümmern, wenn man Gehalt verhandelt? Ne? Geht es wirklich darum, was dem Unternehmen Gutes tun kann oder geht es eigentlich um mich? Also tatsächlich mal mehr auf sich, seine Bedürfnisse und seine eigenen Themen zu schauen und da einen guten Weg zu finden.
Frauen stärken, coachen, vernetzen, das wollen die Macherinnen von der Zeitschrift Edition F. Deswegen haben sie das Projekt Female Future Force initiiert. Was das ist, unsere Reporterin Magdalena Bienert hat's erklärt, hier in der Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine Woche lang mit niemandem reden, niemanden treffen, auch nicht telefonieren oder Nachrichten schreiben, also komplett off, ja? Von der kompletten restlichen Zivilisation. Das hat ein Mann aus England ausprobiert und sich dabei gefilmt. Und das Ganze hat er gemacht für eine Kampagne, die zeigen will, es gibt tatsächlich viele ältere Menschen, die so einsam sind, dass sie eine Woche oder länger mit niemandem sprechen. Johannes Döbbelt, welche Erfahrung hat der Mann denn gemacht?
Also der heißt Joe und der hat sich tatsächlich ziemlich schnell einsam gefühlt. Vielleicht nochmal kurz zum Setting. Der war in einer Wohnung für eine Woche, hatte zwar einen Fernseher und auch mehrere Kameras, mit denen er dann reden konnte und von seinen Erfahrungen berichten konnte, aber eben kein Telefon, kein Smartphone, kein Internet und auch natürlich keine Menschen, mit denen er persönlich reden konnte. Und im Video sieht man dann zum Beispiel, wie der Sportübungen macht, Fernseh guckt, so einen Ball gegen die Wand wirft und wieder auffängt, mit sich selbst Karten spielt, also alles so Beschäftigungstherapien. Aber ihm wird trotzdem sehr, sehr schnell langweilig. Und er kann auch wohl nachts kaum schlafen, erzählt er in seinem Videotagebuch.
I can't sleep at all. It's almost like I'm not mentally prepared for bed, because there's not been a beginning, middle and end. It's just been a constant nothingness.
Also er sagt, es gibt keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende des Tages, eben nur ein großes Nichts. Und deswegen konnte er nicht gut schlafen. Tagsüber hört er auch oft Stimmen von Leuten aus den Nachbarwohnungen um ihn herum. Und er wird dann so richtig neidisch, erzählt er, auf diesen sozialen Kontakt, die die anderen Menschen haben, aber er eben nicht.
Was passiert am Ende, also nach der Woche ohne Menschen?
Dann darf er zum ersten Mal wieder einen echten Menschen treffen, und zwar einen alleinstehenden älteren Mann. Und der erzählt ihm dann, dass das bei ihm tatsächlich oft so ist, dass er eben lange Zeit niemanden zum Reden hat.
Not having someone to talk to hug, to share things with. The more elderly people particularly, it's part of life.
Also es Teil des Lebens von älteren Leuten, sagt er. Die ganze Aktion ist Teil der Kampagne End Loneliness und die sagt, in Großbritannien gibt es über 500.000 Menschen, die mindestens eine Woche lang niemanden treffen und dann allein in ihrer Wohnung bleiben. Und das will die Kampagne mit verschiedenen Projekten ändern.
Gute Sache, wie es sich anfühlt, eine Woche lang allein zu sein und mit niemandem zu sprechen, außer mit sich selbst. Das hat ein Mann aus England im Auftrag einer gemeinnützigen Kampagne getestet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und ihr habt das natürlich schon längst mitbekommen, ne? In der Fußball-Bundesliga gibt es einen Trainerwechsel, und zwar bei Bayern München. Der Verein hat bestätigt, dass Carlo Ancelotti gehen muss. Co-Trainer Willi Sagnol übernimmt den Job zuerst, jetzt, also nicht zuerst, zunächst mal. Und die Bayern haben ja, haben wir auch mitbekommen, gestern in der Champions League verloren, aber so richtig mit 0:3 bei Paris Saint-Germain. Wir sprechen drüber, und zwar mit Taufik Khalil, unser Sportreporter. Taufik, was ist denn jetzt die offizielle Begründung?
Also die offizielle Begründung, die wir um 4:15 in einer Presseerklärung bekommen haben, war, dass die Leistungen der Mannschaft seit Saisonbeginn nicht den Erwartungen, die man an sie hat, seitens des FC Bayern eben entsprochen hätten. Der FC Bayern hat ja auch tatsächlich keinen schönen Fußball gespielt, gar nicht mal so unerfolgreich. Man hat nur 2 Spiele verloren, 1 in Hoffenheim und das gestern Abend in Paris, das dafür aber richtig krachend gestern Abend und ein Unentschieden gegen Wolfsburg. Aber es ist die Art und Weise, wie die Bayern Fußball gespielt haben. Das war alles phlegmatisch. Das war wirklich kein toller Fußball, keine breite Brust, nicht dieses bayerische Selbstverständnis von mir, san mir. Habt Angst vor uns, der FC Bayern kommt. Nee, Moment, musste keiner mehr Angst haben vor den Bayern. Da hatte man wirklich das Gefühl, da kann fast jeder ein bisschen mitspielen. Und das war eben genau das, was man, denke ich, Ancelotti so ein bisschen vorwirft, dass es taktisch nicht gestimmt hat. Und dann menschlich hat es auch nicht gestimmt. Unzufriedenheit auf allen Seiten beim FC Bayern. Lewandowski gibt unautorisierte Interviews, wo er den ganzen Club anzählt und dass das alles nicht passt. Thomas Müller gibt ein Interview und sagt, ich weiß nicht, welche Qualitäten gefragt sind. Meine dürfen es nicht sein, sonst würde ich ja spielen. Robben sagt, haltet die Klappe und spielt wieder Fußball. Ribéry feuert sein Trikot in die Ecke. Gestern dann noch die bizarre Aufstellung ohne Robben, Ribéry, Hummels und Boateng. Also wer sich's leisten kann, die Innenverteidigung der deutschen Fußballnationalmannschaft, immerhin des Weltmeisters, auf die Tribüne und auf die Bank zu setzen, der hat schon Mut.
Ja, das verstehe ich alles. Wenn das die offizielle Begründung ist, gibt es denn auch eigentlich eine inoffizielle?
Na, also der erste Teil ist, dass die Leistungen nicht gestimmt haben. Der inoffizielle ist eben sicher, dass die menschliche Seite nicht gestimmt hat. Mhm. Man hatte sich von Carlo Ancelotti erwartet, dass er als der große Einer kommt, als der, der in Madrid war, der die Profis alle unter einen Hut bringt, der junge Spieler weiterentwickelt. In Madrid hat er die Champions League gewonnen, indem er so schwierige Charaktere wie einen Benzema, einen Ronaldo, einen James, einen Bale und wie sie alle heißen, da zusammengeführt hat und sie haben tollen Fußball gespielt als Einheit. In München kam die Mannschaft von Pep Guardiola auf hohem Niveau und am Ende sind 11 Individualisten übergeblieben, die erstklassigen Fußball spielen können, aber als Team nicht mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen, was man Carlo ankreidet.
Aber ganz ehrlich, ist das nicht auch ein Luxusproblem? Weil ich meine, wenn wir mal auf die Bundesliga gucken, da steht Bayern auf Platz 3 und dann entlassen sie eben jetzt einen Trainer. Das ist wirklich, weil die Ansprüche so wahnsinnig hoch sind.
Naja klar, die Ansprüche beim FC Bayern sind nicht Platz 3. Die Ansprüche beim FC Bayern sind, wir wollen Erster sein. Und die sind in Europa gegen eine Mannschaft wie Paris, die ja zu den mittlerweile Top-Kandidaten zählt, die sich aber ihre Mannschaft mit viel Geld zusammenkaufen, was sie nicht verdient haben, sondern von einem Scheich gewonnen haben, gegen so eine Mannschaft bestehen zu können, weil die Bayern ja diese etwas romantisch verklärte Vorstellung haben, wir geben nur Geld aus, das wir selbst verdient haben und 100 oder 150 Millionen für einen Spieler wollen wir nicht ausgeben. Und deswegen wollte man in diesem Spiel gegen Paris zeigen, dass das Businessmodell des FC Bayern, also hart zu arbeiten und ehrlich zu wirtschaften, eben das Bessere ist. Gestern Abend hat man gesehen, Geld schießt doch Tore.
Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Trainerposten? Also jetzt macht es ja erstmal der Co-Trainer Willi Sagnol. Wer kommt dann vielleicht als echter, längerer, bleibender Trainer?
Ja, da gibt es verschiedene Szenarien. Eines wäre, wenn die Offiziellen bereit sind, hohes Risiko zu gehen, dass man Willi Sagnol längerfristig behält bis zum kommenden Sommer und dann auf Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann setzt, die beide unter Vertrag stehen. Oder aber man geht den etwas einfacheren Weg. Man holt sich Thomas Tuchel, der ist frei, den schätzt Uli Hoeneß sehr. Das ist ein Taktikfuchs, wie Guardiola einer war. Der ist halt menschlich ein bisschen schwierig. Gut, aber weiß nicht, was dabei rauskommt. Ancelotti galt als menschlich total einfach und total nett und am Ende hat es da nicht funktioniert. Also das eine muss nichts bedeuten, weil das andere auch nicht funktioniert hat.
Carlo Ancelotti muss gehen als Trainer beim FC Bayern München. Infos dazu von Taufik Kalil. Das war schon wieder die Redaktionskonferenz für heute. Johannes Doppelt und ich sagen auf
Wiedersehen.
Tschüssikowski. Bis morgen hören wir uns gerne wieder. 17:45. Mein Name ist Sonja Meschka. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.